Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden.
Peter Foradori.
Ja, das ist großartig zum Beispiel.
Ja, aber du weißt auch,
wie er ist.
Ja. Ne? Manchmal ganz verschlossen, manchmal ganz offen.
Der weiß jetzt fruchtig. Vor allem.
Ja.
Die Roten sind da deutlich
die sind
stabiler.
Da. Ja, das stimmt. Aber der Weiße ist, du machst auf und es ist wie eine Pralinschachtel. Ne?
Ja.
von daher, das kann natürlich schon möglich sein. Ne? Was man sicherlich, also ich denke auch, dass man das schon sagen kann, dieses Low-Sulfur, Low-Tech führt natürlich schon zu einer gewissen Uniformität im Geschmack, weil du erkennst sofort die Machart oder du erkennst die Machart früher als Anbaugebiet oder Rebsorte.
Ja.
Und das, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt. Mhm. Wie mit diesen Orange Wines. Natürlich sind die Orange, aber ich möchte denjenigen sehen, der da sofort sagt, das ist der und der oder das ist die und die Rebsorte oder die und die Ecke. Ist das Friaul, ist das Slowenien?
Ja. Das kann ich ja auch bei Weinen, die, sagen wir mal, nur oxidativer ausgebaut sind, kann ich das auch nicht mehr unbedingt feststellen, ob der Wein, der jetzt oxidativ ausgebaut wurde, wie ich das jetzt letztens hatte, ein Grillo ist aus Sizilien oder ein Chenin Blanc oder vielleicht sogar ein Chardonnay. Ja, also je nachdem, wie hoch sozusagen dieser Level ist der Oxidation, schmecken die ja alle sehr stark irgendwie so nach leicht gegorenem Obst, also Birne im Speziellen, Apfel vielleicht, Mürbenapfel oder so. Mm. Und der Sortencharakter geht dann schon teilweise deutlich verloren.
Ja.
Selbst wenn mir die Weine gefallen, also wenn ich sie toll finde, wenn sie eigentlich eine schöne, wenn auch mürbe Frucht vielleicht haben, wenn sie einen tollen, stoffigen Körper haben. Aber jetzt zu sagen, das ist definitiv Terroir, oder, ne, das ist jetzt irgendwie hier Loire und Chenin Blanc beispielsweise, fällt mir teilweise dann schon schwer.
Da wird es schwierig, ne? Und das ist also, da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, weil die Weine sollen sehr authentisch sein. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich sagen kann.
Mhm.
Weil, also mir fällt bei konventioneller vinifizierten Wein leichter zu überlegen, ist das jetzt ein Rheingauer oder ist das ein Moselaner, als bei diesen Naturweinstilistiken.
Ja.
Der Begriff ist eh scheiße.
Jürgen Hammer, wir sind gerade ins Reden gekommen. Ich habe schon mal angefangen aufzunehmen. Ich treffe Jürgen Hammer heute hier in Hamburg. Er hat heute den ganzen Tag Sommelierschüler unterrichtet.
Ja.
An der Deutschen Wein- und Sommelier-Schule, deren Abteilung oder deren Dependance in Berlin er auch leitet.
Mhm, richtig.
Jürgen Hammer ist Sommelier, sozusagen von Haus aus, hat in verschiedenen bekannten Restaurants auch gearbeitet und hat aber schon seit einiger Zeit seine eigene Weinkostbar in Berlin.
Ja.
Und ich möchte gerne mit Jürgen heute sprechen über, von mir aus auch weiter über Naturwein, über Sommelier-Ausbildung und auch über die Weinbar-Szene in Berlin, wo sich ja enorm viel getan hat in den letzten Jahren und wo du ja auch dran beteiligt warst.
Ja, das kann man sagen, ja.
Ja. Genau, wir waren auf die Naturweine gekommen, weil du ja in deiner Weinkostbar eben diese, also auch Naturweine anbietest, auch Abende gemacht hast, zum Beispiel mit dem Winzer aus Franken, über den wir vorhin gesprochen haben. Wie hat sich so dein Weingeschmack in den, seitdem du angefangen hast, entwickelt und verändert? Kannst du es sagen?
Ja, das kann ich ganz bestimmt sagen. Da hat sich extrem geändert, weil also ich bin sozialisiert worden mit Frankenwein, ist klar.
Also aus Würzburg.
Als Würzburger ist das natürlich kein Wunder.
Ja.
Und ich bin ja dann durch diverse glückliche Zufälle da in Schweizer Stuben gelandet, Ende der 80er Jahre. Und ja, dann gab es zunächst mal einen großen Kontakt mit den Franzosen, mit den Klassikern. Das waren damals einfach die Weine, die Weinkarten der gehobenen Restaurants dominiert haben.
Mhm.
Und mir ging es aber schon so, wie vielleicht den meisten. Mich haben sicherlich jetzt etwas plakativ gesagt, die Bordeaux mehr beeindruckt als die Burgunder. Ja. Mhm. Und dann natürlich in den 90er dann die Überseeweine, also auch als Sommelier konnte ich mich nicht davor schützen,
ja, ging mir auch so,
dass die plakativeren Weine natürlich immer etwas faszinierender waren als Finesse und Eleganz, und das hat sich wirklich dann erst langsam entwickelt, und dann inzwischen ist es wirklich so, dass ich diese wuchtigen Weine überhaupt nicht mehr mag und eigentlich immer auf der Suche nach Eleganz und Finesse bin. Ist egal, ob weiß oder rot oder welche Rebsorte. Die feineren Weine, die sind mir immer lieber als die fetten Dinger. Mhm. Ja. Ja, und die Naturweine, oder wenn man das überhaupt so bezeichnen will, ich mag den Wein, den Begriff Naturwein nicht so wahnsinnig gerne.
Wir haben auch immer noch keinen wirklichen Begriff hier in Deutschland.
Nein, den gibt es ja auch nicht, weil das sind so viele Strömungen, dass man das gar nicht unter einem Begriff zusammenfassen kann.
Ja, also es gibt viel Diskussion im Moment, ich sag mal, in der Weinszene, in der Vinum-Warnartikel, in der vorletzten Ausgabe. Auf Facebook wird immer wieder auch darüber diskutiert, sagen wir mal, weil es eben Naturweine gibt, es gibt ja biodynamisch angebaute Weine, es gibt Orange Wines, also es gibt
Raw Wine, Naked Wine,
es gibt Sachen, die sich irgendwie total überschneiden, die sich auch gar nicht unbedingt ausschließen müssen sogar. Das natürlich kann ein Naturwein ein biodynamisch erzeugter Wein sein. Auch ein Orange Wein kann natürlich ein Naturwein sein. Ja. Und auch der wiederum kann biodynamisch ausgebaut worden sein. Also es ist schon schwierig. Für einen Konsumenten ist es total schwierig, da irgendwie durchzufinden. Ne? Es ist schon eher so eine Freak-Geschichte im Moment noch für Leute, die sich echt gut auskennen. Ne?
Ich glaube schon. Also wobei, ich kann mich sehr gut erinnern, ich war, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wann das genau war. Ich meine, 2005 war ich das erste Mal in Slowenien. Über einen lustigen Zufall, da gab es einen Typen, der hat Kaffee importiert aus Triest und ist in Triest auf diese Weine gestoßen, die wir jetzt Orange oder die andere Orange Wines nennen. Und das irgendwie hat ihn das angefixt. Aber er konnte nicht so recht beurteilen, ob das jetzt irgendwie ein Spleen von ihm ist, dass er die gut findet, oder ob sie wirklich gut sind. Und er hat mich damals gefragt, ob ich das mal probieren würde und eine Meinung dazu äußern würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war damals auch mein erster Kontakt.
Mhm. Und das ist ja schon ziemlich früh eigentlich. Wann ist das so rübergeschwappt? Das waren so Sedaric oder so Leute, auch Kroatien, Slowenien, dann irgendwann auf Friaul so ein... So ein paar Leute, die das...
4-5 Jahre, würde ich sagen, etwa, dass das ein größeres Thema geworden ist. Und also in meinem Fall zum Beispiel war es ein Wein von Stanko Radikon, also ziemlich extremistisch, und ich habe mich natürlich bei der Farbe auch erstmal erschrocken. natürlich denkst du, wenn du es noch nie vorher gesehen hast, denkst du, naja, das Zeug ist um. Ja. Na, weil, also das ist die Farbe, oder was die Farbe vermittelt im ersten Augenblick, wenn man darauf überhaupt nicht gefasst ist. Und ich glaube, deswegen denken auch viele Leute, diese Weine hätten oxidative Aromen. Das ist eine Kopfgeschichte. Du denkst, der Wein sieht oxidiert aus, und automatisch suchst du im Bouquet zum Beispiel nach oxidativen Noten, obwohl die in der Form eigentlich nicht drin sind.
Aber man denkt schon einfach in Schubladen.
Ja, das ist so, wie viele Leute denken, der Wein ist tintig schwarz, der muss gut sein. Oder er ist relativ transparent, das kann ja nichts sein, so, so Schubladendenken. Aber lustigerweise, also mich hat das total angefixt, ich fand das super spannend. Und dann sind wir auch relativ bald dorthin gefahren und haben uns das vor Ort angeguckt. Mhm. Und von da an bin ich auf die Weine auch echt abgefahren. Ich habe es aber dann tatsächlich auch erst vor Ort verstanden. Also wenn man dann mit den Leuten spricht und dann die auch wirklich erklären, warum sie das so machen, woher das kommt, was der Grund dafür ist, dann finde ich, bekommt man ein anderes Verhältnis zu dem Wein. Denn es ist in deren Fall zumindest nicht so, dass sie einen Freakstoff machen wollen. Es gibt ganz bestimmte konkrete Gründe, warum sie das so machen. Und die wussten auch damals schon, dass das nicht unbedingt ein Wein ist, wo die Leute jetzt dann Schlangen stehen am Hof und die Kisten rausschleppen wie die Verrückten. Die wussten schon, das ist speziell. Aber sie haben für sich festgestellt, dass es für sie die einzige Möglichkeit ist, das im Wein auszudrücken, was sie ausdrücken wollen.
Weißt du, was sie ausdrücken wollen?
Ja, es geht eigentlich nicht um diese Farbe. Die Farbe ist nur eine Konsequenz. Deswegen mag ich den Begriff Orange Wines auch nicht, weil dieser Begriff fixiert sich nur auf die Farbe. Mhm. Und die Farbe ist ehrlich gesagt relativ nebensächlich.
Wenn wir es nochmal kurz definieren wollen, dann ist Orange Wine eigentlich ein Weißwein, der Maische vergoren ist.
Ja. Genau.
Das heißt, er hat Farbe eben aus den Traubenhäuten gezogen, weil der Wein nicht direkt abgepresst wird und dann weiter vergärt, wie das normalerweise beim Weißwein ist, sondern eben noch auf den Traubenhäuten liegen bleibt. Ne?
Ganz genau. Und deswegen finde ich eben, muss man immer von maischevergorenen Weißweinen sprechen, denn die stärkste Konsequenz ist, was in der Textur sich im Mund abspielt. Mhm. Also sprich auch die phenolische Prägung, dass man hier tatsächlich eben auch Tannine schmecken kann und dieses große Plus an Mineralität, ja, dass sie eben auch durch diesen langen Kontakt der Schalen mit dem gärenden Most und der Maische erreichen. Die Farbe ist ehrlich gesagt ein Nebeneffekt. Mhm. Ja, das ist, also mir haben sie das so erklärt, dass es gibt gab eine Tradition, die Weine dort so zu machen, die man aber im Zuge der Jahre des Modernismus, also sprich 60er, 70er Jahre, über Bord geworfen hat, so wie man andernorts auch viele Traditionen über Bord geworfen hat, weil man geglaubt hat, eben mit den Segnungen der Chemie und der Technik könnte man sowieso alles besser machen, als es mal gewesen ist. Das heißt, es gab eine Zeit, in der man besonders Rebsorten eben wie Ribolla Gialla auf italienischer, Rebulla auf slowenischer Seite oder Tokaj Friulano, mhm, auch modern vinifiziert hat, also eben ganz normal gepresst, Edelstahl, Reinzuchthefe rein, ab dafür. Nur diese Rebsorten speziell, die schmecken, wenn du das so machst, total öde. Es braucht kein Mensch diesen ganzen Ausdruck. Naja, also dann kannst du, das ist nicht besser oder schlechter als ein langweiliger Pinot Grigio, der auf ähnliche Art und Weise gemacht worden ist. Und dann haben die eben relativ schnell gemerkt, den Wein fehlt ja total die Aussage. Mhm. Es gab zum Beispiel früher auch, es gab eine Tradition, in Venedig zum Beispiel Grauburgunder Maische vergoren. Also mit so einer auch orange, ja, Kupferfarbe. Das gibt Weingüter, die das jetzt wieder aufleben lassen. Auch Grauburgunder mit Maischegärung oder zumindest relativ langer Maischestandzeit.
Ich habe es sogar letztens irgendwo gesehen. Ja. Ja.
Und das zeigt eben, dass das jetzt nicht irgendwie eine spleenige Idee ist, mhm, sondern dass sie da eben wieder zurück zu ihren Wurzeln gefunden haben. Mhm. Und das fand ich dann eben spannend. Und deswegen sind diese Weine auch für mich jetzt, die haben keinen Vorbildcharakter für irgendwen oder irgendwas, sondern das ist einfach Ausdruck ihrer Identität. Und dann, finde ich, passt es eben auch. Mhm. Und ich trinke die gerne, aber auch ehrlich gesagt nicht jeden Tag.
Nee, und auch nicht alle.
Und auch nicht alle.
Auch nicht alle, ne?
Das stimmt, ja.
Da gefällt mir auch noch lange nicht jeder. Aber es gibt tolle Weine da, finde ich auch.
Ja.
Ja, und genau wie du sagst, es ist schon herausfordernd auch. Mhm. Es ist vor allem herausfordernd so für den normalen, geschulten Geschmack oder steht im Gegensatz teilweise zu dem, was man so kennt, was man sonst so trinkt. Aber das ist ja wiederum das Spannende auch.
Ja, ich denke, man muss den Kopf halt frei machen. Ja. Das ist eben halt, man kann an diese Weine nicht Parameter anlegen, wie an die Weine, die wir in der Hauptsache im Weißweinbereich die letzten 20, 30 Jahre kennengelernt haben. Und ich glaube auch für viele Leute, die mit diesen Weinen in Kontakt kommen wollen, ist es viel besser, wenn sie das erste Mal so einen Wein probieren, dass sie das nicht ohne Essen machen. Mhm. Die Weine sind in Verbindung mit Essen viel besser zu verstehen, als wenn man sie nur pur probiert. Das muss gar nicht fancy sein, obwohl diese Weine unglaublich breit gefächert einsetzbar sind. Von Fisch über Fleisch bis hin zu Käse geht da wahnsinnig viel. Aber es ist manchmal, es reicht ein Stück Salami oder Schinken, irgendwas Salziges, zum Beispiel was Herzhaftes, weil dann auch die Gerbstoffstruktur so ein bisschen ihren Schrecken in Anführungsstrichen verliert. das ist für viele Leute schlüssiger, als wenn sie die Weine einfach pur probieren.
Okay. Ja. Das ist ein bisschen wie bei Sherry, ne? Oder bei, ich sag mal, Jurawein oder so, die ja auch auf den ersten Blick oder sind ja auch erstmal schwieriger zu verstehen sind.
Ja, oder das ist auch, wenn du sehr junge Rieslinge zum Beispiel probierst, wo die Säure oder die noch nicht so richtig die Balance gefunden haben, da hilft es oft auch, was Salziges dazu zu probieren, einfach um den Wein so einen Tick weicher zu machen, um der Säure, der diesem jugendlichen Ungestüm so ein bisschen die Spitze zu nehmen. Und dann es fällt dann auch oft leichter, da so ein bisschen dahinter zu blicken, was der Wein, was den Wein tatsächlich ausmacht.
Ja.
Also ist meine Erfahrung.
Ja.
Das pur ist es oft nicht so leicht, wenn die Dinger jung sind.
Ja, finde ich auch.
Ja. Ja. Aber das Interessante war, ich habe dann in einer zweiten Reise, die relativ kurz darauf erfolgt ist, weil mir hat die Region total super gefallen und ich fand die Leute total klasse. Und,
das ist diese Karstregion, ne?
Ja, also das ist einmal der Karst, der oberhalb von Triest liegt und da gibt es auch einen italienischen und einen slowenischen Teil. Und die Region auf slowenischer Seite heißt Goriška Brda. Und eine tolle Ecke, also auch urlaubsmäßig, die machen super Schinken und Salami und Käse und also es ist tolles Olivenöl. Da gibt es auch neben dem Wein eine Menge andere Sachen zu entdecken. Aber ich wollte da meine Frau mitnehmen.
Ja.
Weil ich dachte,
die ist Käse-Expertin auch, ne?
Also richtig,
ist,
genau.
Ja.
Und aber wir haben auch tolle Käse mitgenommen, also und Wurst. Und jedenfalls haben wir dann von der Reise auch Wein mitgebracht und haben das dann im Kollegenkreis damals auch probiert. Und das fand ich ganz interessant, weil das ist zunächst mal auf ziemlich dolle Ablehnung gestoßen. Und denn man muss natürlich auch dazu sagen, die Weine sind ja jetzt nicht gerade billig. Ne?
Also, ja, eben.
Das war natürlich damals auch nicht so. Und die Kollegen, mit denen wir das damals probiert haben, die haben zunächst mal ablehnend reagiert, weil sie die Stilistik natürlich auch nicht kannten. Das war auch neu und ungewöhnlich. Und als sie dann auch gehört haben, was sowas kosten soll, dann war der Ofen aus. Ne? Das hat also offensichtlich eine Weile gedauert, bis sich das dann in die Köpfe der Leute eingepflanzt hat und eben auch mehr und mehr Leute das thematisiert haben, dann probiert man es auch öfter, probiert es vielleicht unter anderen Gesichtspunkten, unter anderen Kriterien und inzwischen ist es der heiße Scheiß. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, das muss dann auch immer erstmal, wenn die Engländer sich, also englische Weinpresse und wenn das in New York so aufplöppt in der Szene, wenn das dann wieder so ein bisschen rüberkommt, wo so Informationen kommen, dann wird das, glaube ich, auch immer noch mal einfacher.
Ja.
Für viele. Ja?
Da ist was dran. Also ich glaube, ehrlich gesagt, England, ich bin gar nicht sicher, ob die Sommelier-Szene in England dafür so eine hohe Bedeutung hat. Man hört zwar sehr viel drüber. Gut, die Raw ist natürlich in London, aber die Initiative kommt ja von der Französin.
Ja.
Und jetzt in den englischen Restaurants bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so eine hohe Bedeutung hat. Mhm. Aber auf jeden Fall Amerika, Ostküste und natürlich Skandinavien.
Ja, Skandinavien ist...
Aber die haben natürlich auch einen gewaltigen Vorteil, denn...
Da passt die Küche, ne?
Die Küche ist eine Sache, dann ist natürlich, das ist alles extrem von Innovationen geprägt. Das heißt also, gerade die Küche ist ja extrem innovativ und das bedeutet natürlich auch, dass Leute dort essen gehen, die bereit sind, neue Dinge aufzunehmen. Und natürlich, die Leute sind nicht, jetzt muss ich aufpassen, ob man sowas sagen darf in so einem Podcast, die sind nicht so geschmackspervertiert.
Oder darf man sagen, ja.
Ja? Weil ich meine das gar nicht böse. Aber Fakt ist, dass wir natürlich von, jetzt nicht von kleinen individuellen Winzern, aber natürlich von der Weinindustrie, die haben uns auf frisch, fruchtig, primär fruchtig geprägt, getrimmt die letzten 20, 30 Jahre. Und es ist nicht so leicht, da auszubrechen.
Ist das in Schweden anders?
Naja.
Ich meine, die haben eigentlich ja, also wenn ich... Ich kenne mich nicht so gut aus in dem Markt, aber letztlich hatten die lange Zeit nur System Bolaget, also den sozusagen den den staatlichen Anbieter letztlich,
Alkoholanbieter.
Ja. Und da schwirrt auch dieses ganze Industriezeug eigentlich auch rum.
Selbstverständlich, aber der Wein hat auf dem schwedischen Markt an sich, jetzt verglichen mit Bier und Spirituosen, eine viel geringere Bedeutung gehabt. Das heißt, das boomt jetzt.
Ja.
Es gibt viel, viel mehr, viel verschiedene Weine und die Leute sind einfach total neugierig.
Okay.
Vielleicht eben gerade deswegen, weil sie über viele, viele Jahre hinweg nur diese konfektionierte Geschichte vor die Nase geknallt gekriegt haben und jetzt auf einmal, wir waren letztes Jahr im Oktober in Stockholm und waren dort in der Weinbar. Du glaubst nicht, was da abgeht. Ne? Das, also mitten im hier in diesem, wie heißt das, Gamlastan,
ja,
da wo auch das Schloss ist.
Ja.
Das ist natürlich sehr touristisch, Altstadt, ist klar, da will jeder angucken, ist die Hölle los. Und dann wollten wir was essen gehen. Aber meine Frau sagte, sie hatte gelesen, da ist eine Weinbar. Und ich dachte mir so, naja, in der Touri-Ecke, was soll da für eine Weinbar sein? Aber gut, haben wir mal hingeguckt.
Ja.
Und dann schlägst du die Weinkarte auf und da ist das Who is Who der ganzen Freaks. Da konntest du Joschko Grauner trinken und Radikon und hier, wie heißt der, Thierry Pucelat und alles, was du willst.
Ja, auch was da an Champagner dann läuft, ne? Diese ganzen
Wahnsinn, Kernen. Ja, also.
Auch, also jetzt nicht nur in diesen also jetzt nicht mal auf Noma-Ebene, sondern auch ein, zwei Etagen drunter. Ne?
Das
ist alles.
Und auch nur verrücktes Zeug.
Ja. Ne?
Also hier, wie heißt denn der Typ da, der nur 2 Hektar hat und so abgefahrenes Zeug macht? Komme ich gleich drauf. Jedenfalls, wir gucken die Weinkarte an und so, alles klar. Wir bleiben hier. Die hatten auch so Kleinigkeiten zu essen und dann haben wir zwei verschiedene Flaschen probiert und getrunken. Und was ich eben halt irre fand, dass das Weine aus diesem Dunstkreis der sogenannten Naturweine sind, das konntest du nur erkennen, wenn du die Produzenten kanntest. Da stand nichts auf der Karte drauf. Vorsicht, Freakstoff oder so irgendwas in diese Richtung. Null.
Ja.
Und ich habe da mal so ein bisschen die Leute beobachtet und die haben sich einfach Sachen bestellt und haben die getrunken. Da kam also jetzt auch nicht einer und hat erstmal einen 15-minütigen Vortrag drüber gehalten, wie unglaublich freaky die Weine sind, sondern das war so, als wäre das Normalste von der Welt. Und da habe ich schon so das Gefühl bekommen, dass die da einfach unvoreingenommener sind und vielleicht weniger stark von einem bestimmten Geschmacksbild geprägt.
Warst du ein bisschen neidisch?
Bisschen?
Ja.
Bisschen, obwohl, also ich möchte mich wirklich nicht beklagen. Ne? Wir haben unheimlich Glück mit unserem Laden. Wir haben super tolle Stammgäste, eine große Zahl, die regelmäßig kommen und die auch offen sind und die probieren wollen. Denen schmeckt auch nicht alles, was ich vorschlage, aber das wäre ja auch langweilig.
Das wäre ja auch langweilig, ja eben.
Aber wir haben
ja wieder irgendwo bei so einer Linie, von der man dann irgendwie wieder nicht abweicht.
Genau, aber das ist also, da können wir echt super stolz sein, dass wir es geschafft haben, dass solche Leute zu uns kommen, die dann auch offen sind und sagen, ja, mach auf und oh ja, ist interessant, ist vielleicht nicht so mein Ding oder ja, ist super. Ich stand kürzlich draußen mal eine Zigarette geraucht und gucke so von draußen in den Laden rein und da standen 4 oder 5 Jungs vorne im Fenster und alle hatten ein Glas von ich weiß gar nicht, ich glaube aus dem Cast von diesen Witowska, ich habe Winzer-Wortfindungsstörung gerade, Chotter heißt der Winzer.
Fällt mir auch gerade,
und er ist,
fallen auch gerade bestimmte Namen nicht ein,
der ist
ich noch reinwerfen wollte.
Das ist also halt auch quietsch-orange von der Farbe und dann gucke ich so rein und einerseits habe ich mich total gefreut, andererseits dachte ich auch, naja, wenn jetzt hier jemand vorbeiläuft und da reinguckt, der wird sich auch denken, was für Zeug schenken die denn da aus? Aber das ist toll, also da sind wir super happy, da können wir uns echt nicht beklagen. Ja.
Wie lange hat das denn gedauert, also so eine Gruppe an Stammgästen zu kriegen? Hast du welche mit rübergezogen? Du hast vorher in der Weinbar Rutz gearbeitet.
Genau.
Ne? Und ihr habt euch dann selbstständig gemacht.
Richtig, ja.
Hast du auch deine Frau kennengelernt?
Die kenne ich schon viel länger.
Aber ihr habt beide da gearbeitet, oder?
Ja, wir haben beide da gearbeitet, das ist richtig. Und das war natürlich für uns ein großer Vorteil auch für die Selbstständigkeit dann, weil Wurz ist natürlich ein sehr bekannter Laden, das heißt, da bekommt man natürlich automatisch eine gewisse Medienaufmerksamkeit und dann, wenn man sich selbstständig macht, sind natürlich dann auch die Journalisten in Berlin fragen natürlich.
Sieht man jetzt gerade wieder bei Billy Wagner.
Ja, stimmt. Naja, klar. Fragen dann natürlich, was machen die jetzt? Und das hat uns natürlich am Anfang sehr geholfen. Ja, das hat natürlich schon eine Weile gedauert. Das ist klar. Das geht nicht von heute auf morgen. Die Leute müssen ja erstmal Vertrauen fassen. Und dann ist es natürlich eben auch so, dass dieses Konzept Weinbar auch eine Sache ist, die jetzt nach und nach erst von den Leuten immer besser verstanden wird. Ja. Das hat eine Weile gedauert. Wir hatten oft den Fall zum Beispiel, dass Touristen, also Franzosen, Italiener, Spanier reingekommen sind und die wussten sofort, was abgeht bei uns, ja. Weil die das von zu Hause kennen. Ja. Aber viele Deutsche dann müssen sich dann erstmal orientieren, müssen dann erstmal die Karte lesen, müssen mal gucken, was ist denn überhaupt das Angebot, weil wir eben halt kein Restaurant sind, es gibt keine warme Küche und das hat sich alles ein bisschen zusammenfuchsen müssen erst, aber da wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen auch glasweisen Ausschank machen, also auch von Anfang an Konzession für alkoholischen Ausschank, ich glaube, das war schon ein großer Vorteil, weil die Leute dann einfach halt auch die Sachen probieren konnten und dann, glaube ich, auch relativ bald gemerkt haben, dass wir Wert auf Qualität legen, auch im kleineren Preissegment. Ja, also wir fummeln natürlich nicht bei den 5-Euro-Weinen rum. Nee, das kriegst du drüben beim Späti oder vorne bei Edeka auch. Ja. Damit müssen wir nicht in Konkurrenz treten.
Das erwartet, glaube ich, auch keiner, oder?
Nee, also nicht wirklich. Ja. Es gibt Leute, die kommen mal rein und fragen, ob es was um 5, 6 Euro gibt. Haben wir auch, wenn wir Sachen finden, die uns gut gefallen, aber natürlich jetzt nicht in epischer Breite. Aber dafür haben wir eben halt in einem Preissegment von 8 bis 12, 14 Euro, würde ich sagen, eine sehr große Auswahl von Weinen, wo wir einfach sagen, das ist eine Qualität, die wir richtig top finden. Und das kostet dann eben halt auch im glasweisen Ausschank 0,1, so ab 3 Euro. Mhm. Und das hat sich dann mit der Zeit mehr und mehr rumgesprochen. Mhm. Ja. Mhm. Wenn die Leute können bei uns ein Glas Winzersekt, traditionelle Flaschengärung, 18 Monate auf der Hefe für 4,20 Euro trinken. Und es gibt irgendwelche Kneipen um die Ecke, die nehmen für einen No-Name-Kaba 5,50 Euro das Glas. Ja. Ne?
Oder man geht irgendwo genau ein bisschen teurer und hat dann irgendwie von ähnlichen Flaschengärungssekt irgendwie 12 Euro.
Ja, das kann auch passieren.
Das kann auch passieren, ja.
Von daher.
Da macht es halt auch echt keinen Spaß mehr.
Ja, naja, gut, also ich meine, jetzt im Sternebereich verstehe ich sowas natürlich schon.
Das ist nochmal was anderes.
Ja. Dass die glasweißen Preise da ein bisschen teurer sein müssen.
Das ist da ist der Aufwand anders, aber wenn du jetzt im Prinzip so eine normale, weiß ich nicht, so einen Terrassenausschank hast, so ein Café oder so, wo du dann für sowas irgendwie 10, 12 Euro bezahlst für ein Business.
Das finde ich auch nicht okay.
Nachvollziehbar.
Nee. Ja. Nee, das finde ich auch. Also von daher, das war uns halt immer wichtig, dass einfach Preis-Leistung soll stimmen. Und ja, das ist, glaube ich, hat sich dann einfach über die Zeit durchgesetzt und rumgesprochen.
Ihr habt wann angefangen?
Wir haben angefangen im November 2007. Mhm. Ja.
Also bist du schon zu den Innovatoren sozusagen in Berlin, wo jetzt einiges ja hinterhergekommen ist oder wo sich gerade einiges tut. Ne?
Also, ja.
Klar, Rutz gab es schon länger.
Rutz gab es schon länger.
Ist aber ja auch noch mal was anderes. Ist ja auch.
Ja, das war natürlich auch, Rutz musste sich auch irgendwie erst wieder ein bisschen finden. Mhm. Denn die Idee, die Lars als Gründer damals hatte, die war deutlich mehr Weinbar geprägt als Restaurant geprägt. Ah, okay. Also zumindest die Uridee. Mhm. Und dann hat sich das natürlich dann durch den großen Erfolg von Ralf Zacherl damals natürlich immer weiter in die Restaurantrichtung entwickelt. Mhm. Und klar, ich meine, die haben natürlich damals viel Geld in die Hand genommen und dann musst du natürlich das Konzept fahren, was die Leute wollen.
Ja.
Und kannst nicht sagen, nee, wir machen aber kein Restaurant, da gehen wir lieber pleite. Das geht natürlich nicht. Ne? Und da hat sich das dann immer weiter in die Restaurantrichtung entwickelt. Als Manu und ich dann da waren, haben wir das langsam versucht, wieder ein bisschen zu trennen. Also angefangen zu sagen, Weinbar im unteren Bereich und Restaurant im oberen Bereich. Und ja, das hat schlussendlich ja dann, haben das Marco und Billy dann richtig perfektioniert. Jetzt ist es ja, eine klare Trennung. Unten ist es tatsächlich eine richtige Weinbar mit warmer Küche natürlich, im Gegensatz zu uns. Und oben eben halt Gourmet-Restaurant mit einem Michelin-Stern. Aber das ist eine saubere Trennung und finde ich auch super.
Ja.
Reine Weinbar, ich habe keine Ahnung, ob wir die Ersten waren, weiß ich nicht. Aber
ist auch unwichtig,
da geht es auch, glaube ich, nicht drum. Aber wir waren da, glaube ich, schon relativ früh dran. Und ich meine, dass jetzt Leute nachziehen, finde ich super.
Ja.
Ja, weil es ist eben halt auch, die Weinbar ist ja letztendlich auch ein Ort, wo du gute Weine genießen kannst, ohne diese vielleicht für manche Leute manchmal etwas beklemmende Atmosphäre der gehobenen Restaurants. Das trifft zwar jetzt aufs Rutz nicht so unbedingt zu, aber auf andere Restaurants auf der Ebene vielleicht ein bisschen mehr.
Ja.
Und von daher finde ich das super. Also ist egal, ob das jetzt die Cordoba ist, die ja jetzt für viel Furore sorgt, oder hier Maxim.
Das ist ganz neu, oder?
Das ist, die hat im Januar aufgemacht. Da habe ich mich auch total gefreut. Der war bei mir, ich glaube, im vorletzten Sommelier-Kurs, hat seinen IHK-Sommelier gemacht.
Ah, okay.
Ja, ja.
Und ist noch ganz frisch.
Relativ, ja. Und auch ein tolles Konzept. Also wir waren zumindest auf dem Glas zum Gratulieren schon mal.
Also
dort.
Ganz kurz, weil da kenne ich es noch nicht. Cordoba, das sind Österreicher. Im Wesentlichen, die nach, also die ja schon lange auch in Deutschland arbeiten, zumindest in Teilen.
Ja, ich glaube, die Investoren sind schon Berliner, soweit ich das.
Investoren sind Berliner, aber die Jungs, die das schmeißen, das sind Österreicher.
Willi Schlögel auf der einen Seite und dann der Gerd Retter.
Genau, der hier im Lütchensee.
Richtig, war ja lange in Berlin, Adlon und jetzt seit einigen Jahren schon in Lütchensee. Und ich glaube, der pendelt.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Also zumindest lese ich das bei Facebook immer. Und ja, Willi ist aber, glaube ich, der vor Ort hier der große Protagonist ist. Und wir waren schon da letztes Jahr mit Freunden und war geil.
Das ist cool, ne? Sagen.
Ja, super. Ja.
Also die haben auch ein bisschen Küche, ein bisschen österreichisch angehauchte Küche dabei.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das Österreich... Ja, also Fusion oder keine Ahnung.
Fusion, okay.
Was weiß ich. Nee, also Blutwurstpizza und so Geschichten. Also auch echt witzige, witzige Geschichten. Und dann natürlich eine total abgespacete Weinauswahl. Ne?
Ja. Was ich da ja total cool finde, ist, dass die bei den Flaschen... ja nie eine 075er verkaufen, sondern immer eine 07er, weil sie selber jede Flasche nochmal mitprobieren wollen.
Ja. Ja, okay.
Finde ich das total nett eigentlich.
Ist natürlich ein bisschen charmant provokativ.
Klar.
Ne, denn ich denke, jeder Gast würde denen das Schlückchen auch gönnen, ohne dass man es thematisiert. Ne? Aber ja, finde ich eine ganz witzige Idee. Gut, ich meine, ich weiß nicht. Also bei der Cordoba, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man die so als echte Weinbar bezeichnen kann. Ne? Ich meine, die haben zwar kleine Gerichte, aber ansonsten gibt es ja eine Flaschenweinkarte.
Ja.
Bin gar nicht sicher, ob das jetzt so eine klassische Weinbar im eigentlichen Sinne ist. Aber gut, ist ja auch wurscht. Also es gibt ja auch nicht die Definition, eine Weinbar muss exakt so, so und so sein. Von der Atmosphäre her, von dem Umgang mit Wein dort, also auf der einen Seite super professionell, auf der anderen Seite locker, ohne Stock im Arsch.
Das trifft es schon. Ne?
Ja, ja. Würde ich schon sagen. Ne? Andere Weinbars machen aber leider zu. Ne? Lage 93, 39, Litzenburger vom Mövenpick.
Weiß ich nicht.
Weil Mövenpick, die haben ja... Weinladen auch in der Litzenburger Straße und direkt daneben haben die eine Weinbar aufgemacht. Gab es jetzt 2 Jahre oder so.
Okay.
Entweder Lage 93 oder Lage 93, war nur die Hausnummer direkt daneben. Und da habe ich gehört, die würden zumachen jetzt.
Okay.
Ja. Kann aber nicht sagen, woran das liegt. Keine Ahnung.
Und das gehört zum Mövenpick dazu?
Die hatten auch die ganzen Weine von Mövenpick. Okay. Also wie jetzt die genaue Geschäftskonstellation war, das weiß ich nicht zu 100%, aber die hingen auf jeden Fall relativ eng zusammen. Vielleicht lag es auch daran, vielleicht hat es auch in die Richtung nicht funktioniert, aber das weiß ich nicht. Aber die sollen zumachen. Aber also der Trend, denke ich, da hast du sicherlich recht, das ist erkennbar. Wobei man jetzt mancherorts liest, in Berlin würden die Weinbars wie Pilze aus dem Boden schießen. Da würde ich schon, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ja. Hier Otto Rings müssten wir sicherlich noch nennen, das weiß ich, ob du das kennst, in der Dresdner Straße. Die gibt es jetzt auch schon eine Weile. Die machen das jetzt wieder ähnlich wie wir. Also da gibt es in der Hauptsache kein warmes Essen, sondern auch Käse, Kleinigkeiten und eine Weinkarte mit einer relativ hohen Fluktuation. Mhm. Also die haben jetzt nicht so ein festes Programm, sondern ich glaube, die kaufen immer wieder Sachen, die sie spannend finden und suchen sich dann neue Sachen. Das würde mir jetzt auf jeden Fall noch mit einfallen, aber also wie gesagt, das mit dem Pilze aus dem Boden schießen.
Ja, das finde ich jetzt auch
ein bisschen übertrieben.
Das habe ich jetzt auch nicht mitbekommen.
Ne? Ja, so liest man aber.
Liest man wahrscheinlich, weil es einfach gerade so präsent ist.
Ne? Ja, ja.
Und weil es halt immer noch mehr ist als in allen anderen Städten.
Ne? Das ist wahr, ja.
Was hat das Maxims für eine Idee, was für ein Konzept?
Also, er hat einen sehr guten Küchenchef, der, wenn ich es richtig weiß, glaube ich, Brasilianer ist. Mhm. Aber das ist keine gesicherte Info, das meine ich so im Kopf zu haben. Und von der Weinkonzeption her hat sich Maxim absolut auf die Naturwein-Ecke eingestellt, weil er davon faszinierend überzeugt ist. Also ich habe mir die Weinkarte mal durchgeguckt, da sind auch ein paar konventionellere Winzer mit drauf, weil ich halt schon glaube, will dann schon auch versuchen, nicht zu sehr anzuecken.
Ja, weil man muss glaube auch nicht, dass du das so straight schon durchziehen kannst.
Man muss die Leute schon auch dort abholen, wo sie sind. Und dann kann er nicht sagen, naja, wenn du den Stil nicht magst, dann habe ich nichts zu trinken für dich. Du
musst halt Cola trinken.
Das ist schon fragwürdig. Ja. Ne? Aber also er setzt da einen großen Schwerpunkt. Ja. Was ich natürlich gut finde, weil das auch unser Anspruch ist. Mhm. Bei uns auf der Liste sieht es ja genauso aus. Wir haben sehr viele von diesen Weinen, aber auch nicht ausschließlich.
Ja.
Jetzt gerade so, wir haben so eine Linie mit unserer Eigenausstattung, mit so einem Hammers-Etikett. Mhm. Und die sollen auch jetzt gerade im Weißweinbereich kosten die halt so Ende 7, Anfang 8 Euro. Einfach auch Sachen, die sich die Leute abends mal schnell nach Feierabend eine kalte Pulle mitnehmen.
Und das ist sozusagen der Hauswein oder ist das was du mit Winzern zusammen hast für eure Bar?
Das sind schon Weine, die wir mit Winzern zusammen für die Bar gemacht haben. Also der Riesling, den machen wir mit Thorsten Melzheimer und das seit 7 Jahren. Mhm. Und das ist also ein trockener Grubiar von ihm. Und ich meine, das ist Ecovin, ab dieses Jahr Demeter zertifiziert für 8,50. Das ist echt ein Schnäppchen. Ne? Mhm. Und dann der Silvaner kommt von Rainer Müller, also Max Müller 1 aus Volkach. Die sind natürlich, das ist kein Bio-Weingut oder so, aber das sind akribische Arbeiter.
Ich finde das ja immer, das ist... Da habe ich mich ja auch mit Reinhard Löwenstein länger drüber unterhalten. Der kann das ja auch sehr gut vertreten, weil er ist ja auch kein Bio-Winzer.
Ja.
Es ist halt immer die Frage, wie du arbeitest. Und
der Rainer ist...
Mit welcher Idee du dahinter stehst. Und ich finde Labeling letztlich nicht entscheidend. Aber du musst natürlich meines... ein Demeter-Label ist für manche natürlich gut, die sich, die nicht besser oder nicht so gut hinter die Kulissen gucken können, die Winzer nicht unbedingt kennen. Und bei bestimmten Anbauverbänden weißt du schon, das hat Substanz, die haben sehr gute Kontrollen und so weiter und so fort. Ne?
Ja, ja. Das ist schon so. Also es gibt natürlich schon eine gewisse Sicherheit. Manchmal allerdings ist sie natürlich auch trügerisch. Ne? Ja. Denn viele Verbraucher glauben ja zum Beispiel auch dem europäischen Biosiegel. Ja. Und da kann ich nur nachdrücklich warnen davor, weil es ist klar, alles, was auf europäischer Ebene passiert, ist ein Konsens auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Und wer das mal hinterfragen würde, würde schnell feststellen, dass dort viele Dinge erlaubt sind, die wir rein vom Gefühl her mit einem Öko- oder Biowein nicht in Verbindung bringen wollen würden. Ne? Aber
Dabei ist Wein noch das Unproblematische.
Ja, das stimmt. Ja, ne?
Fleisch, Fleisch unter diesem Label darfst du gar nicht nachdenken.
Ja, das ist, ja genau. Ne? Und das ist eben halt, die Leute müssen sich dann eben nicht fragen, warum es Bio-Wein im Supermarkt für 3,50 gibt. Wenn fast alles erlaubt und kaum was verboten ist, ist es natürlich kein Problem, so ein Siegel zu bekommen. Und betrogen wird ja auch genug. Ne?
Auch noch
das haben
genug.
Sie doch vor kurzem wieder 3 Millionen Liter sogenannten Bio-Wein vernichtet, weil das falsch deklariert war. Ne? Irgendwo aus Italien, glaube ich, kam das.
Ich meine, es gibt natürlich Ecken, Sizilien oder La Mancha oder so. Da ist es natürlich total einfach, auch letztlich ein Bio-Label zu kriegen, weil du da tatsächlich ja auch gar nicht viel spritzen musst oder so. Ne? Und dann ist es irgendwie flach, dann fährst du da mit den vollen Anteilen drüber.
Richtig.
Du hast einen hohen Ertrag, dann ist es ja auch tatsächlich günstig, solche Weine zu produzieren.
Ne? Das stimmt, ja. Aber trotzdem haben sie eben halt, ich meine, wenn wir über Bio-Wein nachdenken, dann denken wir einerseits auf die über die Tatsache nach, wie im Weinberg gearbeitet hat, also der Nachhaltigkeitsgedanke, wenn man so will, das ist die eine Sache. Das ist, glaube ich, auch das, was sicherlich mit den größten Stellenwert hat. Aber das kommt ja dann einem Qualitäts- oder besser gesagt einem qualitativ hochwertigen Wein nicht gleich.
Ja,
eben. Denn die Tatsache, dass ich eben auf Gift oder synthetische Mittel im Weinberg verzichte, macht meinen Wein in direkter Konsequenz noch nicht besser.
Genau.
Da müssen schon noch ein paar andere Sachen.
Für Äpfel, für Birnen und für Wein.
Genau.
Wein halt genauso. Ja.
Da muss ich dann schon noch ein paar andere Sachen auch anstellen. Ne?
Ja.
Von daher muss man das ein bisschen differenziert betrachten. Aber gut, ich meine, sowas wie Demeter oder auch Ecowin, ich denke, das sind schon Siegel, denen der Verbraucher trauen kann. Demeter vielleicht am stärksten, weil deren Vorschriften einfach am strengsten sind.
Ja.
Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Aber
ich empfehle ich auch jedem, der mit Biodünn oder Steiner oder so nichts anfangen kann. Aber unterm Strich sind das halt die am klarsten, also das klarste Konzept eigentlich haben und am besten kontrollieren.
Ja. Ja.
Und wo man eigentlich auch wirklich davon ausgehen kann, dass die Leute, die sich verpflichten, diese Statuten einzuhalten, weil das bedeutet ja auch wirklich viel, auch im Obstanbau oder so, weil es viel aufwendiger ist. Ne? Es ist wirklich viel, viel aufwendiger. Und dass diese Leute schon auch so bei der Sache sind.
Und es ist komplexer. Ne? Also ich habe ja jetzt vor... Wann war denn das? Vor letzte Woche? Ja, letzte Woche Montag ökologischen Weinbau in der Schule unterrichtet, jetzt mit der aktuellen Klasse. Und das ist schon lustig, wenn du dann also auf das Thema Biodünn kommst.
Ja.
Es gibt auf der Seite von Ecowin ein sehr schönes Video, das heißt, glaube ich, auch Nachhaltigkeit vom Thema her. Da ist Rudi Trossen. Der also dann dabei ist, sein Wasser zu dynamisieren und eben dann darüber spricht, dass er also bei diesem Vorgang des Dynamisierens, das hat ja einen gewissen meditativen Charakter, und er sagt also dann, dass er da auch seine Gedanken quasi auf das Wasser überträgt, weil es ist kein Geheimnis, dass Wasser ein sehr sensibles Medium ist, das man mit Informationen belegen kann, und sagt, er kann dann, indem er das Wasser ausbringt, eben da auch seine Wünsche in den Weinberg rausbringen und damit gestalterisch tätig sein. Oder dann werden eben halt Brennnesseltees gekocht, oder es geht um die Präparate 500 und 501. Ja, da sitzt ein Teil der Klasse schon da und fragt mich dann auch, ob das jetzt tatsächlich mein Ernst ist.
Ja, klar.
Wo ich sage, ja, Freunde, das ist mein voller Ernst. Und ich bin beileibe überhaupt nicht der ESO-Typ. Ne? Und ich will auch nicht unbedingt hinterfragen, was die Kräfte sind, die es tatsächlich bewirken. Mir reicht ehrlich gesagt aus meiner Sommelier-Erfahrung heraus, dass ich das im Wein schmecken kann.
Ja.
Dazu muss ich nicht unbedingt daran glauben.
Ja, eben. Das, also so,
oder
so, so ich muss es für nicht, mich eigentlich auch.
Also ich muss es nicht in letzter Konsequenz verstanden haben, was es bedeutet oder was es bedingt.
Ja.
Ich kann es im Wein nachvollziehen. Ne? Ich meine, nehmen wir ein anderes berühmtes Beispiel wie Peter Jakob Kühn.
Ja.
Wenn ich überlege, deren Weine waren, keine Ahnung, 1994 und heute, Das ist eine unglaubliche Veränderung. Und die Weine strahlen heute nach meinem Gefühl viel mehr Komplexität aus, als es damals der Fall gewesen ist.
Das sehe ich auch absolut so. Und vor allen Dingen, wenn man die Erfahrung hat, wie sich die Weinberge und auch die Reben tatsächlich verändern.
Ja.
Also wie im Prinzip ja die gleichen Weinstöcke von relativ dünnen, häutigen, relativ großen Beeren sich immer weiterentwickeln zu kleineren, dickhäutigeren Beeren. Der ganze Wuchs irgendwie anders aussieht, als das Jahre davor getan hat.
Ja, und das ist
schon klar, dass sich da erheblich was verändert
im Weinberg.
Wie auch immer.
Da ist dann nicht die Frage, ob jetzt so und so viel Gramm Horndung auf 10, 15 Liter Wasser, ob das in irgendeiner Weise von den Zahlenwerten her Sinn macht. Mhm. Ja, wenn ich es in der Natur beobachten kann, dass es sich verbessert, dann ist das so.
Ja.
Aus. Also ich muss nicht hinterfragen, was die genauen Gewerke sind, die das vollbringen. Es ist nachvollziehbar, dass es wirkt und damit ist es gut, glaube ich, oder?
Ja, eben, das denke ich auch.
Ja.
Und es ist eben natürlich auch nicht immer das Allheilmittel und der einzige Weg. Wir sprachen vorhin noch darüber.
Ja.
Es gibt natürlich völlig konventionell arbeitende Winzer, wie jetzt ein Dönhoff, der weltberühmt ist für seine Weine bis heute und zu Recht. Und,
oder wie gesagt, ich
habe es völlig anders macht. Also.
Ja, ich habe ja mit auch hier über Rainer Müller gesprochen, das Volkach. Ich meine, der sagt natürlich auch, obwohl sie letztendlich sich als konventionellen Betrieb bezeichnen müssten, da sie ja keinerlei Ökoverbänden angehören, sagt er natürlich, wir arbeiten auch nicht wie vor 20 Jahren, selbst als konventioneller Betrieb. Natürlich haben die auch dazugelernt und wissen, was Prävention bedeutet, und viele Dinge haben sich da verändert. Deswegen finde ich eben halt nicht so gut, dass jetzt aus dieser Ecke der Naturweingruppe, dass da die Konventionellen jetzt so quasi über einen Kamm geschoren werden und das sind jetzt quasi die Bösen und wir sind die Hüter der reinen Lehre. Da habe ich schon meine Schwierigkeiten damit. Ja, also,
das finde ich dann auch nicht okay.
Denn wenn ich den Silvaner jetzt probiere, den der Rainer da für uns hingezaubert hat, sorry, aber es ist einfach scheiße lecker. Also, und das will ich, mehr will ich in dieser Preisebene einfach auch nicht haben. Das ist ein Wein, der jetzt im Sommer im Ausschank gut funktionieren soll und die Leute reagieren super positiv drauf. Und ja, wenn der 13er getrunken ist, dann kommt hoffentlich bald der 14er. Und ich hoffe, dass der auch genauso lecker ist, denn genau dafür ist der Wein gedacht.
Ja.
Über den will ich nicht 20 und muss ich auch nicht 20 Minuten meditieren oder nachdenken, sondern den kann ich mir einfach schmecken lassen.
Ja, und das hat sich einfach insgesamt enorm viel getan. Also wenn ich überlege, in meiner Jugend oder deine Jugend wird ja ähnlich gewesen sein, wenn man da durch die Weinberge gegangen ist. Das konnte man ja teilweise gar nicht machen, weil das eigentlich von morgens bis abends gesprüht wurde.
Ja.
Das war, also ich habe viel Zeit in den Ferien am Bodensee verbracht. Mhm. Und ich habe es irgendwie in einem anderen Podcast schon mal gesagt. Aber wenn ich da die Strecken da rund um Meersburg gegangen bin, da konntest du eigentlich nicht gefahrlos durch die Weinberge gehen.
Mhm.
Und da waren eigentlich nur Wein- und Obstbau. Ne?
Ja.
Es wurde gespritzt, da hingen immer Wolken über den Weinbergen.
Es gab Spritzkalender.
Ja. Ja.
Also nichts von wegen Prävention, sondern da bist du nach der Eintaktung, die natürlich, der Spritzkalender war natürlich von einer der großen
Chemie und Co. Klar.
Firmen. Ne? Und
klar.
Da bist du halt dann, hieß es, okay, jetzt nächste Woche ist das und das dran, dann bist du losmarschiert als Winzer. Fast in blindem Vertrauen, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja, das finde ich, also ich muss sagen, das finde ich ja immer noch unfassbar eigentlich, menschlich, aber ich habe immer noch manchmal Probleme, das nachzuvollziehen, wie schnell sich eine ganze Winzergeneration eigentlich in die Hände der Chemieindustrie begeben hat, also Düngemittel plus Spritzmittel. Ne?
Hm.
Wie schnell also Intuition verloren gegangen ist, na, das Gefühl, das sie ja mit Sicherheit vorher gehabt haben, zumindest auch die Eltern, und was wie zu tun ist im Weinberg. Und
naja, es ist halt ein schleichender Prozess einfach. Ja. Ne? Ich meine, es ist den Fuß in die Tür hat die chemische Industrie durch das Auftauchen unserer beiden Mehltau-Feinde bekommen, und diese Tür haben sie einfach sukzessive weiter aufgestoßen. Und ich meine, dann sind halt, also jetzt natürlich stark vereinfacht gesagt, aber dann kriegst du eben halt ein neues Fungizid. Das funktioniert zwar wunderbar, macht dir aber deine Hefepopulation kaputt.
Ja.
Dann funktioniert auf einmal die spontane Gärung nicht. Dann kommt eben der Berater von diesen Firmen und sagt, ja, das ist doch nicht so schlimm. Dafür haben wir auch ein Tütchen entwickelt. Das musst du nur reinschütten und dann ist alles fein. So hat sich das sukzessive entwickelt. Ne? Und dann, ich meine, die Einführung von Edelstahltanks, ich weiß gar nicht, ob das so stark im Bewusstsein der Leute ist. Das ist ja eine Revolution gewesen. Das hat einen Weinstil hervorgebracht, den es in dieser Form vorher nicht gab.
Ja.
Weil kalte Gärführung in Verbindung mit Reinzuchthäfen ist ja etwas, was es vorher nicht gab.
Ja.
Und daraus,
glaube nicht, dass es so bewusst ist tatsächlich. Ja. Und glaube, es gibt viele Gegenden, wo Weißwein zumindest nach heutigem Standard gar nicht möglich wäre,
ja,
wenn man nicht die Möglichkeit der Kaltvergärung hätte. Ne?
Ja. Und ich glaube, das ist alles eben so schrittweise passiert, und mit jeder neuen Innovation hat man eben Traditionen über Bord geworfen. Ich meine, ich habe noch irgendwann mal am Anfang meiner Karriere gelernt, also sowas wie Maische-Standzeit beim Weißwein wäre ein absolutes No-Go. Ja, weil man sagt, das muss alles schnell gehen und alles unter Sauerstoffabschluss und bloß keine Oxidation und bloß keine Maische-Standzeit, ist alles total gefährlich und es kippt alles gleich um und wird alles sofort Essig. Und Generationen vorher hat es funktioniert, dass man mit Maische-Standzeit arbeitet, und jetzt die letzten Jahre immer mehr Winzer arbeiten konsequent mit Maische-Standzeit, weil sie damit ganz bestimmte Effekte im Wein erzielen wollen. Und eine Zeit lang aber hieß es, ja, hallo, das kannst du doch nicht machen, da wird doch nichts draus. Und dann haben sich viele Winzer vielleicht auch nicht getraut, zunächst mal dieses alte Wissen wieder aus der Schublade hervorzuholen. Ja, der Vater von Eva Klösserath sagte zu mir am Telefon mal, meine Tochter vinifiziert konservativer, als ich es in meiner Jugend getan hat. Also ja, mit der Meinung, dass sie eigentlich
viel traditioneller
arbeitet, als er das eigentlich getan hat, weil sie Techniken verwendet, die vielleicht eher sein Vater noch verwendet hat, die aber dann eben halt in den 70er Jahren mal out waren.
Mhm.
Na?
Mhm.
Weil man dachte, man ist schlauer.
Ja.
Ja, so war das dann. Hat nicht so, nicht zumindest nicht in allen Fällen funktioniert. Ne? Man sollte jetzt nicht sagen, dass alle diese neuen Innovationen schlecht sind, keineswegs. Ne?
Nein, das
aber
wir können ja auch froh sein in einem großen Maße, weil die Weinqualität in der Breite nie so gut war wie heutzutage.
Also das muss man mit absoluter Sicherheit sagen. Also die durchschnittliche Weinqualität heute ist mit Sicherheit kilometerweit besser, als das früher der Fall gewesen ist. Aber es ist eben halt, nur weil man gute Innovationen hat, bedeutet das eben nicht, dass man deswegen alle Traditionen gleich komplett über Bord schmeißen muss. Ne?
Ja, das denke ich auch.
Ja.
Aber da ist man, glaube ich, irgendwie auf einem ganz guten Weg. Also,
ja.
Also da tut sich einfach viel Fusion auch.
Also, ja.
Ne, das Beste aus den Welten irgendwie zusammenzubringen.
Das ist eben mal das Tolle, der Austausch auch. Und dann, weil jetzt hier Rainer Müller ist ein schönes Beispiel. Da sind die beiden Söhne eben jetzt immer aktiver im Weingut. Und dann, da werden halt jetzt auch wieder Holzfässer angeschafft. Und da wird eben dann auch mal mit einem Silvaner experimentiert, der Maische vergoren ist.
Mhm.
Und da kommt was super Spannendes bei raus. Und das finde ich einfach, trotzdem gibt es aber eben halt eine Basislinie, die so gemacht wird, dass die Weine einfach jung und unkompliziert Spaß machen. Ja. Ne? Aber Experimente machen, sich weiterentwickeln, neue Dinge entdecken, das ist doch super spannend. Und da tut sich total viel. Ja. Und das finde ich super. Aber es müssen jetzt nicht alle quietsch-orangefarbene Weine ohne Schwefel produzieren. Also ich hoffe nicht, weil sonst kann ich nur noch dreimal die Woche Wein trinken.
Weil du es nicht verträgst.
Ja, weil
es einfach zu viel ist, dann zu
extrem. Das tollste Zeug wird irgendwann öde. Ja, genau. Sorry, aber das ist jeden Tag.
Aber da müssen wir, glaube ich, auch keine Angst haben, dass das passiert.
Nee. Also vielleicht gibt es ein paar, die das sich wünschen, aber ich glaube, die werden nicht die Oberhand gewinnen. Ja.
Was bei dir so, was sind so die Hotspots irgendwie bei dir in der Weinbar? So an Regionen, an Rotwein zum Beispiel, haben wir irgendwie noch gar nicht so drüber gesprochen.
Ja, stimmt. Also unsere Hauptschwerpunkte sind sicherlich Deutschland und Frankreich. Mhm. Ne, also wir haben auch Österreich, Spanien, Italien, Portugal, aber das sind eher kleinere Sortimente, also die größte Sortimentsdichte haben wir in Deutschland und Frankreich. Jo, beim Rotwein, ich meine, erstens mal diese Vin Naturel-Geschichte oder auch ohne Schwefel, mit Rotwein geht das natürlich viel einfacher.
Ja.
Ne, also
mit Rotwein und mit Schaumwein, ne? Das sind
Schaumwein ist tricky, ne?
Ja,
ja, weil, also wenn du wirklich nicht schwefeln willst, geht das eigentlich nur im Geschmacksbereich Brut Natur.
Mhm. Ja.
Ne, weil sonst hast du Nachgärungsrisiko. Ja. Ja, so. Ja. Gibt es auch nicht viel. Also im Verhältnis. Wir haben jetzt einen Cava aus Spanien aufgenommen. Hier, der kommt auch von Vin Naturel.
Ach so, ja. Von Becarero oder Alba, wie heißt der?
Alta Alea heißt
Alta
das.
Alta Alea, ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Aber Rotwein, durch die Gerbstoffe geht das alles ein bisschen einfacher. Ne? Ja. Was aber uns halt wichtig ist, oder wo unser Rotweinschwerpunkt liegt, ist wenig Holz, also damit meine ich wenig Barrique natürlich.
Ja.
Das ist die eine Sache und die andere Sache ist auch, wenn möglich, auch relativ wenig Alkohol.
Mhm. Finde ich auch absolut.
Also jetzt nicht fanatisch, aber sieht aber eben halt auch in heißen Regionen wie jetzt Sizilien oder auch Roussillon partiell, es geht auch mit 12,5.
Ja.
Und viele schaffen das durch.
Ich finde das auch faszinierend, was Kost macht zum Beispiel.
Ja.
Pinti Kost da unten in Südsizilien letztlich.
Richtig.
Wo es knaller heiß ist, da kommen die Weine, reife Weine mit 12,5% in die Flasche.
Man muss halt einfach über den Lesezeitpunkt gut nachdenken.
Ja.
Und das andere ist, es scheint, ich kann nicht genau sagen, was der exakte Zusammenhang ist, aber es scheint durch die biodynamische Bewirtschaftung der Weinberge offensichtlich leichter zu sein, physiologisch reife Trauben bei geringerem Mostgewicht zu ernten.
Ich habe mich ja in der letzten Folge mit David Schwarzwälder unterhalten, der das auch sehr genau beobachtet in Spanien, die ja auch wirklich Probleme natürlich haben mit Klima, also mit Erwärmung, mit Trockenstress und mit weiß ich nicht was allem.
Ja.
Und da sagt er das auch ganz klar. Also die Winzer, also gerade im Priorat, wo sich ja da auch sehr viel tut.
Hm.
Also weg auch vom Holz, andere Lesezeitpunkte, aber eben auch hin zur Biodynamie.
Ja.
Da sagt er, es ist offensichtlich verpannt, dass die Leute,
die Weine,
wo sich die Weinberge in diese Richtung verändern, dass die Weine einfach zu einem anderen Zeitpunkt physiologisch reif werden und du die ernten kannst, bevor die eben über 15,5% gehen. Ne?
Es gibt offensichtlich eine Verzögerung dieser Reifekurve, die es möglich macht, physiologisch reife Trauben bei geringeren Zuckerwerten zu ernten. Ich meine, Terroir à Limite ist ein unglaubliches Beispiel dafür.
Ja.
Also mich hat es total umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte ein oder zwei Weine von denen mal probiert. Ich glaube, da waren die noch relativ am Anfang.
Da war noch der Ibn Sedi, also aus Südafrika wahrscheinlich mit dabei.
Ja, mit Sicherheit.
Also da war noch viel Holz mit im Spiel.
Da war viel Holz im Spiel und ich meine, das war, sage ich mal, so, wie man sich jetzt so ein Prioratwein zum damaligen Zeitpunkt vorgestellt hat. Und deswegen, mir hat der Wein gefallen, aber ich habe mir gedacht, naja gut, aber ob ich dann jetzt das von X oder Y kaufe, das ist letztendlich, geht das alles in dieselbe Richtung. Und dann habe ich die Weine mit meiner Frau zusammen vor 1,5, 2 Jahren nochmal probiert. Und also das fing schon an beim Einschenken ins Glas. Mhm. Also Farbe.
Farbe.
Ich denke, wow.
Konsistenz.
Das sieht ja fast aus wie ein Burgunder.
Ja.
Und dann die Aromatik, fast kein Holz und eher säuerliche Frucht und total animierend. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ja geil, das ist Priorat, wie es mir 100-mal mehr Spaß macht. Also Respekt vor den anderen, keine Frage.
Aber das sehen ja ganz viele andere im Moment auch. Also das.
Und das ist eine tolle Entwicklung. Also das ist, ich weiß nicht, also mir geht das schon eine Weile so, dass ich eben halt auf die dicken Rotweine keine Lust mehr habe. Und es ist toll zu sehen, dass das offensichtlich mehr und mehr Leuten so zu gehen scheint. Und das macht mir eine Riesenfreude. Und ich glaube auch, dass die Kunden werden vielleicht noch ein bisschen brauchen. Weil,
ich meine, wir reden ja hier eh auch immer über einen sehr kleinen Kundenkreis, ne? Also letztlich, ne? Über einen.
Ja, gut, auf der Terroir-Limit-Ebene bestimmt.
Du bist so.
Ja, die sind. Die
fangen bei 30 Euro an,
nicht gerade günstig, nee. Ne? Zu Recht, aber
ja,
das
aber
nimmt
das
man sich jetzt nicht gerade mal so schnell fürs Abendbrot mit.
Ja, aber so ein Kostwein, die fangen irgendwie bei 12, 13 Euro an, beispielsweise.
Ja, ja, ja.
Ja, so die Ecke.
Ja, das stimmt. Aber also ich denke mal, ich versuche das auch in den Weinseminaren den Leuten echt nahezubringen, dass sie vielleicht versuchen sollen, ihre Haltung gegenüber Rotwein leicht zu verändern, in der Hinsicht, dass es nicht immer heißen muss, ja, Weißwein, das sind die leichten Frischen, ne, und Rotwein, das müssen immer die Klopper sein.
Ja.
Sondern dass es beim Weißwein gibt es leichte und frische und es gibt Klopper. Und beim Rotwein ist das genauso. Es gibt elegante und es gibt die Klopper. Aber halt immer nur nach den Kloppern zu gucken, da verpasst man einfach sau viel.
Ja.
Und da versuche ich halt dann auch in den Weinseminaren oder auch bei den Kunden dann so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu erwecken, dass in der Finesse eines Rotweins eben auch viel drin steckt. Meine Geheimwaffe ist der Begriff der Trinkigkeit.
Mhm.
Das verstehen die meisten am schnellsten, weil sie dann selbst auch sagen, naja, so aus eigener Erfahrung, die dicken Dinger sind natürlich eindrucksvoll, aber wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, sind sie auch schwer zu trinken.
Mhm.
Und der Vorteil der Weine mit Finesse ist eben, dass die einfach auch gut trinkbar sind.
Ja.
Ne? Und wir wollen ja keine Weinbeobachter sein, ne? Wir wollen ja,
eben.
Weintrinker sein.
Ja.
Ja. Sonst haben wir eigentlich keine großen Schwerpunkte. Also das sind sicherlich zwei Weinbauländer, denen unsere große Liebe gehört. Ansonsten.
Und was genau in Frankreich?
Das ist,
was genau geht schon querbeet?
Ist sehr breit gefächert. Also ich sag mal, weniger jetzt so die ausgetretenen Pfade. Also Burgund und Bordeaux ist es natürlich so, dass es sehr, sehr viele große Weine gibt, aber nicht nur groß von ihrem Ruf, sondern auch groß von ihrem Preis.
Ja.
Von daher ist es so, dass man häufig doch im Süden und Südwesten Frankreichs öfters ein besseres Preis-Genuss-Verhältnis findet. Das macht zwar vielleicht vom Verkaufen her nicht ganz so einfach, weil viele halt vielleicht Appellationen wie Irologie oder Côte de Marmande oder sowas eben halt nicht kennen.
Ja.
Aber also die Leute sind da durchaus neugierig und wir haben jetzt auch nicht so den klassischen Bordeaux-Kunden.
Mhm.
Ne, also der jetzt reinkommt und eine Flasche Chateau Margaux einfordert, das haben wir jetzt bei uns im Kiez eher nicht so.
Mhm.
Was ich auch gut finde.
Ja, ja, das denke ich mir.
Wir haben natürlich auch Bordeaux, aber halt eher so im kleineren, mittleren Preissegment, die auch viel,
die auch schöne Sachen.
Na klar, die auch viel Trinkvergnügen bereiten.
Ja.
Und von daher, glaube ich, haben wir uns in Frankreich schon so ein bisschen darauf spezialisiert, so ein bisschen links und rechts der ausgetretenen Pfade nach spannenden Sachen zu suchen. Und das kommt eigentlich auch ganz gut an. Ja.
Ja.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Ja, ich meine, es hat halt immer sehr viel damit zu tun, wenn die Leute anfangen, dir zu vertrauen, fangen sie natürlich auch an zu experimentieren.
Oder ja, dann das stimmt.
Mit dir zu experimentieren. Und du weißt natürlich irgendwann auch, was du den Leuten anbieten kannst und was nicht.
Ja, also manchmal haut man auch gescheit daneben. Also es passiert immer wieder, dass wir mal einen Wein kaufen, wo wir total begeistert sind und ihn dann unserer Stammgastrunde vorstellen. Und dann siehst du so ein bisschen zweifelnde Gesichter und weißt, okay, das war jetzt vielleicht nicht so der Supertreffer. Lustigerweise aber dann ist es auch so, dass man solche Weine dann manchmal ein bisschen weglegt und sagt, okay, das vielleicht war es auch nicht der richtige Moment. Mhm. Und zum anderen Zeitpunkt plötzlich schlagen die ein und die Leute finden es total super. Ne?
Das Hast du gerade einen Wein dazu im Kopf?
Ja, habe ich in der Tat. Wir haben, das kommt auch aus dem Languedoc, ein Weißwein, Grenache Blanc und Roll, also Fermentino. Mhm. Haute Terre Combeyrousse heißt das und wir haben das gekauft und waren total Feuer und Flamme und haben das auch gleich in glasweisen Ausschank genommen und die Leute dann, ja, dann probiere ich den mal und so, ich denke, hallo, das ist doch super tolles Zeug. Ja. Und ja, aber so richtig gefunzt hat es nicht. Gab natürlich auch ein paar Leute, die das gut fanden, aber so, dass du sagst, jawohl, das kommt richtig super an, das war nicht der Fall. Mhm. Und ja, und dann sind die Flaschen also im Keller verschwunden und dann ging es irgendwann wieder drum, neue glasweise Karte. Und dann sagt meine Frau, komm, da sind doch noch 6 Flaschen da. Lass uns die doch mal noch auf die Karte setzen, dann verkaufen wir die ab. Wenn das halt nicht läuft, dann muss man das ja auch nicht nur rumliegen haben. Und wir haben den auf die Karte gesetzt und innerhalb von 2 Tagen hätte ich das Vierfache von dem Wein verkaufen können, weil auf einmal hat das Ding gezündet.
Okay.
Und dann fanden die Leute das super. Ne? Das kannst du nicht immer prognostizieren. Klar, man mit der Zeit gewinnt man natürlich schon ein Gefühl dafür, aber es klappt auch nicht immer, ehrlich gesagt. Ne?
Seid ihr groß genug eigentlich, um das auch zu importieren selber? Lohnt sich das? Eher nicht.
Eher nicht, ehrlich gesagt. Also wir könnten das ja, aber es würde doch eine Menge an Kapital binden und die Preisersparnis ist so gewaltig nicht. Also gemessen an dem, was du dann an Gesamtsumme investieren musst, glaube ich nicht, dass das sich wirklich rechnet am Ende. Okay. Vor allem ist es halt so, wir haben natürlich in Deutschland eine ganze Reihe von Weingütern, denen wir die Treue halten und die seit Jahren bei uns auf der Liste sind.
Habt ihr schon genug im Keller, weil die müsst ihr ja dann auch kaufen.
Richtig, da muss man auch vorhalten. Und jetzt gerade, wir sind ja mit diesen Weinen mit Eigenausstattung, das sind im Moment, glaube ich, 8 oder 9 verschiedene, 3 rote, weiß, Rotling, Sekt. Mhm. Das musst du ja auch vorrätig haben. Und dann können wir uns Gott sei Dank wegen guter Partner eben halt auch leisten, in den anderen europäischen Weinbauländern eben halt etwas flexibler zu sein und uns dann auszuprobieren, beziehungsweise den Gästen und natürlich besonders auch den Stammgästen halt immer was Neues anzubieten. Ja. Denn wir wechseln eben halt die glasweise Weinkarte, also allerspätestens alle 14 Tage. Oft auch wöchentlich und viele der Stammgäste kommen halt 2-3 Mal die Woche, manchmal öfter,
cool.
Was natürlich super ist, aber die wollen natürlich dann nicht jedes Mal die alten Kamellen haben, klar. Die freuen sich natürlich schon, wenn der eine oder andere Klassiker dann mal wieder draufsteht, aber finden es natürlich mega spannend, wenn eben auch neue Sachen da sind, die sie noch nicht kennen. Und dann ist es natürlich toll, wenn man dann flexibel sein kann und wir haben Gott sei Dank da wirklich gute Partner, mit denen wir arbeiten können, wo man dann auch mal kleinere Stückzahlen von dem Wein bestellen kann und einfach auch mal um was Neues zu haben. Ne? Ja. Ist auch für uns wichtig, also wenn wir können viel probieren und es soll einem ja auch das eigene Weinprogramm nicht öde werden.
Nee, klar.
Ne, weil wir wollen ja auch sagen können, hier, wir haben was Tolles Neues entdeckt oder wir machen ja viel Weinseminare, da bin ich natürlich auch froh, wenn ich ein großes Portfolio habe von Weinen, wo ich immer wieder abwechseln kann, weil jetzt aktuell haben wir, glaube ich, keinen einzigen Freitag, wo wir kein Weinseminar haben. was super ist. Also wir können gar nicht so viele anbieten, wie die Leute gerne super. Machen würden. Freuen wir uns total und sind super stolz drauf. Aber ich freue mich natürlich schon, dass ich dann auch für mich auswählen kann und nicht jedes Mal dieselben Weine machen muss. Ne? Ja. Weil ich möchte es ja dann auch gerne mit Spaß und Motivation vortragen und nicht denke, jetzt muss ich schon wieder den Scheiß probieren.
Wie viel Zeit bleibt dir dann noch, was Neues zu entdecken? Wie oft bist du auf Messen oder tatsächlich auch in den Gebieten unterwegs?
Ja, leider viel zu selten, weil, also, ja, das ist eben halt der Laden, die Schule und dann ein bisschen Freizeit möchte man natürlich auch noch haben. Wobei, ich sag mal, die großen Messen sind gar nicht für uns und für unsere Bedürfnisse so wahnsinnig wichtig. Sowas wie die RAW jetzt schon auf jeden Fall wesentlich interessanter und spannender, weil das einfach mehr in unsere Richtung geht. Was wir machen immer im Juli, also Anfang der Sommerferien, machen wir eine Woche zu. Mhm. Und das ist immer eine reine Weinreise. Okay. Also wo wir jetzt letztes Jahr eben zum Beispiel auf Sizilien waren. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir bleiben mal in Deutschland, weil wir ewig nicht mehr in der Pfalz und in Baden waren. Mhm. Das planen wir für dieses Jahr. Naja, und dann ist es halt so, dass wir sehr happy sind, dass wir in der Weinszene halt gut vernetzt sind. Mhm. Also sowohl in der Berliner Szene, die meisten, die dort unterwegs sind, kennen sich und mögen und respektieren sich auch. Ja. Also würde mir jetzt keiner einfallen, der da raussticht. Also egal, ob das jetzt jemand ist wie Gunnar Tietz oder Billy oder wen auch immer man da jetzt aus Berlin nennen will. Und dann auch von der Händlerseite her natürlich. Und man kriegt immer Tipps oder hört was. Oder wir arbeiten halt mit guten Händlern zusammen, die sagen dann auch, hier komm, ich habe was Neues, ich bringe dir mal eine Probepulle mit. Oder Stefan Vetter zum Beispiel habe ich eben über die Seite von der Raw Wine.
Der fränkische Winzer.
Ja, genau, habe ich über die Seite von der Raw Wine entdeckt und habe ihn dann einfach angerufen. Okay. Und wir bestellen uns
dann. Da waren ja nicht viele Deutsche da.
Nee, ne? Und das war auch am Telefon total lustig, ne? Der wusste gar nicht, was das soll und was ich jetzt will und wo habe ich das her und wie habe ich von ihm gehört. Der war total überrascht. Wir bestellen uns viele Probeflaschen nach Hause, die wir auch alle immer konsequent bezahlen. Ich will nie eine Flasche geschenkt haben. Weil ich auch zu den Winzern immer sage, okay, wenn wir Business machen, dann kannst du immer noch überlegen, bei den ersten 120 Pullen, die wir bestellen, machst du uns eine Gutschrift oder wie auch immer. Ansonsten wollen wir die Flaschen auf jeden Fall bezahlen. Was aber eben auch damit zusammenhängt, dass wir uns schon die Mühe machen, die Weine zu Hause auch mit einer großen Konsequenz zu probieren. Das bedeutet also, wenn es geht, auf jeden Fall über 3, 4, 5 Tage. Ja. Damit haben wir einfach die besten Erfahrungen gemacht. Ja. Und auf einer Messe kannst du dir einen flüchtigen Eindruck holen. Ich glaube aber, um sicher zu gehen, was der Wein wirklich drauf hat, musst du ihn auf jeden Fall auch sicher zu Hause.
Also in meinem Blog wird auch kein Wein beschrieben, den ich nicht über 2, 3 Tage in der Leitung habe. Oder ich schreibe es dazu.
Ja.
Wenn es mal so ein spontaner Wow, das ist ja ein Hammer.
Haben wir auch, ja.
Klar, ne?
Dann, haben wir auch. Das ist, wenn die Pulle
nach. Das muss ich jetzt mal gerade loswerden, dann ist es was anderes.
Wenn die Pulle nach 20 Minuten leer ist, ist das auch ein gutes Zeichen. Ne?
Ja, klar.
Aber du sagst das völlig richtig. Also, um zu prüfen, was ein Wein wirklich drauf hat, muss man ihn.
Musste, finde ich.
Ja.
Also, hat auch der Wein und der Winzer mal verdient. Also.
Finde ich auch. Ja. Ne? Und dann. Okay,
dann auch im Negativen letztlich. Also dann, also ich mache es da nicht runter. Also das muss ich jetzt bei mir ja auch nicht machen.
Nee.
Das gehört auch wieder mit dazu. Also dass ich mir dann eben auch überlege, über welchen Wein ich tatsächlich schreibe und wo ich dann besser bleiben lasse.
Klar.
Aber
ich denke, man muss auch sagen, ob einem selbst ein Wein jetzt gefällt oder nicht, hat nicht immer unbedingt zwingend mit seiner Qualität was zu tun.
Ne? Nee, das kommt noch dazu.
Ja, das ist das eben halt auch viel.
Aber ich meine, so professionell sollten wir dann schon auch sein, dass wir das voneinander auch in einem großen Maße zumindest trennen können.
Ja, das stimmt. Ne? Ja. Aber von daher, wir fühlen uns damit am wohlsten einfach und haben damit die besten Erfahrungen gemacht. Ist aber auch ein bisschen so, wir haben halt auch, klar, es gibt ja Leute, viele Kunden wahrscheinlich sogar, die eine Flasche eben halt auch nicht an einem Abend trinken.
Ja.
Ne? Und dann ist es halt doch schön als Händler auch zu wissen, wenn sie eben die Flasche über 2 oder 3 Tage trinken, dann macht das am 3. Tag eben immer noch Spaß. Mhm. Und das ist irgendwas, was uns auch ein gutes Gefühl gibt, ehrlich gesagt.
Ne? Vor allem umso schöner, wenn der Wein sich dann einfach verändert über die Tage und
ja.
Praktisch nochmal eine ganz andere Geschichte erzählen kann.
Genau. Ja.
Ja. Was ja auch dann häufig genug passiert, wenn es ein guter Wein ist.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich darauf einlässt dann und dafür sensibilisiert ist, dann kriegt man das auch mit. Und das finde ich einfach toll. Und es ist eben einfach schön zu wissen, die Leute können das mit den Weinen machen und müssen sich darüber keine Sorgen machen oder können sogar davon profitieren. Ja.
Jo. Jürgen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Super gerne.
Und einen guten Aufenthalt noch hier in Hamburg.
Ja, danke schön. Ja, arbeiten, aber wenigstens habe ich heute Morgen abends nicht groß was vor und kann es ein bisschen ruhiger angehen lassen als die letzten beiden Abende.
Okay.